Janika, völlig verrückt. Ich habe heute mitbekommen, dass wir alleine für einen Kunden im Quartal 1 70 Videosnippets für Social produzieren. Das ist ja verrückt, was da abgeht im Videoteam.
Ja, mega. Aber deshalb ist dieses Team ja jetzt auch so gewachsen und wächst ja auch noch. Wir könnten eigentlich mal jemanden einladen. Wir können ja mal Max fragen.
Das ist Gratis-Meinung, der etwas andere Agency Insights Podcast. Hier gibt's Einblicke ins Agenturleben und die Marketingbranche. In regelmäßigen Abständen plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, über alles, was in Beruf, Marketing und weit darüber hinaus passiert.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir geben euch etwas andere Einblicke. In erster Linie aber unsere Gratis-Meinung zu Themen wie Führung, Pitches, Überstunden und allem, was sonst gerade so anfällt. In dieser Folge sprechen wir über Videoproduktion für und mit der Next Gen. Oder wie Max sagen würde, und bitte.
Yay, wir haben Max heute am Start, endlich. Wollten wir schon lange haben.
Hi Max.
Voll gut, hi Max.
Hi Rebecca, hi Janika. Danke, dass ihr mich eingeladen habt in den Podcast.
Sehr gern.
Ich bin Videocreator bei We Are Family. Ich bin jetzt mittlerweile seit 2021 dabei und... Genau, ich kümmere mich als Videocreator im Prinzip um alles, was den Bewegtbildbereich so angeht.
Du warst auch der Erste in dem Bereich, gell?
Ja.
Mit dir haben wir angefangen. Mhm. Verrückt. Ja. Da haben wir gedacht, hey, Video können wir doch auch. Das müssen wir auch können. Nee, ganz so war es nicht. Wir haben uns so ein bisschen den Portfolioscope angeschaut und haben gesagt, naja gut, also Video wird halt schon wichtig für die Zielgruppe. Mhm. Da wäre schon super.
Sollte man ownen.
Wenn wir das ownen. Ja, sorry, ich habe dich in einer Vorstellung unterbrochen.
Alles gut. Ich kümmere mich um alles, was im Videobereich eben ansteht, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Schritte, die für so ein fertiges Video dann nötig sind. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Und das begleite ich eben von der Idee bis zum fertigen Video.
Ist es dann nicht so, dass man einfach nur die Kamera draufhält? Ich glaube, manchmal denken das die Leute, dass man einfach sich hinstellt, Kamera anmacht und sagt, ja, jetzt plauder mal.
Ja, so. Ich glaube auch, die meisten.
Magst du da mal was zum Lifecycle eines Videos sagen? Weil ich glaube, das wissen ganz viele gar nicht. Und ich weiß, wie ich mich damals neu damit beschäftigt habe, dass ich das überhaupt nicht wusste. Pablo hat da immer irgendwas gesagt von Creative Concept und hier und da und Pre-Production, Post-Production. Magst du mal so ein Lifecycle kurz skizzieren?
Ja, also die meisten denken bei Video erstmal an Kamera und dann glaube ich auch noch an den Schnitt, weil klar, am Ende, man dreht was und das muss geschnitten werden, damit das fertige Video dann bei rauskommt. Aber bevor die Kamera überhaupt läuft, da startet das Ganze bei uns erstmal mit einem Kickoff. Das heißt, alle werden sich erstmal darüber einig, was für ein Ziel verfolgen wir überhaupt mit dem Video. Und darauf aufbauend wird dann der Stoff entwickelt. Das heißt, es wird ein Konzept geschrieben, ein Treatment, in dem erstmal auf einer halben Seite zum Beispiel zusammengefasst wird, wo soll das Video hingehen, was für einen Inhalt haben wir grob im Video. Und darauf aufbauend wird dann das Drehbuch geschrieben, es werden Locations gesucht, Darstellende gesucht, es wird sich überlegt, wie möchten wir das Video drehen, möchten wir das mit dem Smartphone drehen oder möchten wir das vielleicht mit einer großen Kamera drehen. Und dann erstmal kann man sich eigentlich Gedanken machen über die Umsetzung am Set, also um den Dreh. Mhm. Und das ist dann eben auch der Punkt, an den ganz viele denken, wenn man von Video spricht, ja.
Und dann geht das Ganze ja noch in die Post, ne? Ja, da haben wir es ja erst gedreht.
Ja, genau. Also beim Dreh, da gibt es dann natürlich auch noch verschiedene Dinge zu beachten. Also man muss natürlich schauen, ja, ich meinte schon die Location-Suche, wo drehen wir, aber auch mit was für einem Team drehen wir. Brauchen wir vielleicht ein sehr großes Team oder reicht wirklich eine 2-3-Mann-Crew oder 2-3-Personen-Crew?
genau, ganz korrekt.
Gut gerettet.
Ja, und wenn das Video dann gedreht wurde, dann geht die Arbeit tatsächlich richtig los in der Postproduktion. Ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, dass der eigentliche Dreh bei einem Video wirklich nur 20% der Arbeit ausmacht.
In
was
Zeitaufwand.
Den Zeitaufwand.
Da weiß
ich
nämlich mal Bescheid. Ja. Genau, weil das nimmt nämlich keiner so wahr. Ich glaube, jeder denkt so, das ist dann der große Dreh. Und klar, das ist auch wichtig, dass du die richtigen Sachen im Kasten hast. Aber Post und dann Pre und dann auch Post vor allem sind halt dann die großen Anteile, um die es dann geht, letztlich.
Genau, ja. Also Pre-Production und Post-Production, die nehmen sich da nicht viel. Das kommt immer ein bisschen aufs Video drauf an, aber die sind zu gleichen Teilen so circa 40% jeweils von der Videoproduktion. Und in der Post-Production, Wie gesagt, die meisten denken an den Schnitt. Der findet natürlich auch statt, der sogenannte Rohschnitt, wo erstmal das gesamte Material zusammengesetzt wird in der Montage und dann aber eben auch nochmal aussortiert wird. Weil das haben vielleicht auch viele schon mal gehört, beim Video und beim Film wird vieles gedreht, was wir als Zuschauende später gar nicht sehen. Ja. Und dann kommt eben der Feinschnitt, wo das Ganze aussortiert wird. Und dann kommt auch noch die Audio-Nachbearbeitung, die Farbnachbearbeitung. Es kommen vielleicht Grafiken drauf, Untertitel. Und ja, dann steht am Ende eben wirklich das fertige Videoprodukt.
Und vielleicht nochmal zur Post-Production. Das Thema Motion ist bei uns ja auch ein großes Thema, ne? Weil das einfach, weil wir das halt auch oft einsetzen für Infografiken etc., also um da auch, weil wir ja ganz oft auch Wissen vermitteln müssen, ne? Das ist jetzt nicht mehr so direkt auf deinem Tisch dann in der Umsetzung, es liegt glaube ich dann bei Kollegen, Kolleginnen, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erläutern. Das fand ich auch immer ganz spannend, weil da ja auch so ein bisschen die Brücke zu unserem Design-Team dann auch stattfindet.
Also ja, tatsächlich begleite ich den Prozess da auch noch mit weiter, weil die Motion Graphics, wie du schon gesagt hast, sind großer Teil unserer Videos. Gerade wenn es um Erklärvideos geht oder wenn es um Bildungsinhalte geht, dann geht es oft gar nicht ohne diese Grafiken, die komplexere Themen irgendwie vermitteln und runterbrechen. Ja? Und deswegen, ich denke die auch schon mit in der Idee und in den Konzepten und in den Drehbüchern. Und dann schaue ich auch zusammen mit unserem Motion Design Team, dass diese Grafiken dann eben entsprechend umgesetzt werden. Ja. Wir arbeiten da so, dass wir oft schon vor dem eigentlichen Dreh diese Idee der Grafiken einmal an das entsprechende Team weitergeben, sodass die schon vorbereiten, welche Assets später in der Post-Production verwendet werden. Das heißt,
dass es gleichzeitig stattfinden
das
kann.
Das findet gleichzeitig statt, okay. Genau. Also wenn wir noch nicht mal drehen oder dann, wenn wir drehen, arbeitet die Grafik schon an den Motion Assets, die dann später in der Post-Produktion eben eingefügt werden.
Das ist nämlich ein ultra komplexes Zusammenspiel, was da stattfindet. Und wir haben ja auch deswegen das Teilteam des Motion-Teams umverlagert in das Videoteam rein, weil wir gesagt haben, da findet es auch hauptsächlich statt. Ja. Ja, oder da findet es eigentlich fast ausschließlich statt.
Und die ja auch dann im Konzept eigentlich beteiligt sein müssen und mit ihren kreativen Ideen da mit quasi einbringen müssen. Das war jetzt noch eine Frage von mir. Wann werden denn die Darsteller eigentlich einbezogen? An welchem Punkt? Sind die auch schon in der Planung oder in der Konzeption am Anfang mit einbezogen oder erst später?
Also die Darstellenden, die suchen wir erst ab dem Punkt, wo wir im Drehbuch auch wirklich wissen, welche Charaktere sollen im Video vorkommen. Also welche Eigenschaften müssen diese Personen haben, die da vor der Kamera stehen. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Moderator suchen oder eine Moderatorin für ein Video, dann können wir das natürlich erst machen, wenn das Drehbuch soweit steht. Aber da ist auch immer sehr wichtig, diese Expertise der Darstellenden mit einzubeziehen und mit denen über die Drehbücher, über die Skripte zu sprechen und auch den Input nochmal zu holen. Weil bei Schauspielerinnen und Schauspielern ist so, dass sie ja oft einen bestimmten Stil haben, wie sie eben spielen. Ja? Und der muss zu dem passen, was da am Ende vor der Kamera vermittelt werden soll. Deswegen muss man dann in Gesprächen herausfinden, passt das eben.
So ein bisschen Co-Creation ist das dann ja auch mit denen, ne?
Ja, und wir haben halt auch ganz oft den Fall, dass wir mit Influencern arbeiten, sprich, wo es gar nicht klassische Schauspieler sind, sondern wo deren Impuls zu vielleicht auch, wie es das Set gestaltet oder so ist, nochmal total wichtig ist auch in dem Moment, weil die auch wirklich inhaltlich beitragen können, das Content-Piece dann besser zu machen.
Da arbeiten wir dann mit den Creatorinnen und Creatern eben auch in der inhaltlichen Ausgestaltung tatsächlich zusammen. Also ja, da steht dann zwar ein Konzept für das Video oder für die Videoreihe, aber wir arbeiten mit denen dann zusammen, weil die vielleicht Fachexperte oder Fachexpertin auf einem bestimmten Gebiet sind und wir nutzen dann deren Wissen, um eben dieses Konzept mit Inhalt und mit Leben auch zu füllen, ja.
Wir drehen ja oft auch mit Kindern, so, das ist ja das, was bei uns hauptsächlich auch mit am Start ist. Wie sagst du, das ist ein Dreh wie jeder andere auch und man könnte zu jeder x-beliebigen anderen Agentur auch gehen oder ist das was, wo du sagst, nee, da haben wir schon spezielle Erfahrungen mittlerweile gemacht. Wir haben ja jetzt auch einen großen Dreh abgeschlossen, wo wir auch, da waren es in dem Fall Jugendliche mit dabei hatten, aber vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob das spezifisch oder weniger spezifisch ist.
Also wenn wir von Kindern wirklich sprechen, bis zu einem gewissen Alter, gibt es da erstmal rechtliche Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Die kennen wir halt ganz genau und danach richten wir dann auch den Ablauf von so einem Dreh aus. Da geht es dann zum Beispiel darum, Kinder dürfen bis zu einem gewissen Alter eben nur eine gewisse Zeit am Set überhaupt sein. Und sie dürfen von dieser Zeit dann auch nur eine gewisse Zeit vor der Kamera wirklich stehen und eben dort arbeiten. Dann geht es auch um die Betreuung am Set. Also auch da gibt es rechtliche Vorgaben einerseits, dass es Betreuungspersonen geben muss für diese jungen Darstellenden. Und aber auch von unserer Seite eben einfach der Wille, dass wir dieses Umfeld Set, was einfach auch für niemanden von uns alltäglich ist und gerade für die Kinder dann eben das noch nicht ist, dass wir das so angenehm wie möglich gestalten wollen. Und deswegen gestalten wir die Sets und die Drehs im Allgemeinen spielerischer. Ich mache es ganz oft so, dass wenn es um eine Geschichte geht oder um ein Thema, dass ich denen das schon vor dem Dreh versuche, so zu erklären, dass es eben sie in ihrer Lebenswelt abholt. Ja? Also wenn es um Szenen geht, um Aktionen vor der Kamera, dann spiele ich die mit denen wirklich durch. Nimm den Apfel von hier und trage ihn in den anderen Raum. Ja? Okay. Dann spiele ich das einmal vor. Ja. Ich spiele es mit den Kindern zusammen durch. Und ja, das sind also schon Eigenheiten, die der Dreh mit Kindern hat.
Ja, ja, bestimmt auch schwierig, weil die sich ja auch nicht ans Skript halten unbedingt, oder?
Ja, was aber manchmal auch vielleicht gar nicht schlecht ist. Also ich weiß noch, wir hatten mal einen Dreh, das war relativ zum Beginn unserer Videokarriere. Da hatten wir ein Kind, das hat, muss man so sagen, einfach nicht funktioniert. So, das war so ein kleines, abgerichtetes Kind. Die Mutter war auch dabei und dann hat noch mehr Druck aufgebaut auf das Kind. Und wir hatten damals, Gott sei Dank, einen Kindertrainer dabei. Grüße gehen raus an Lukas, der mit dem Kind wirklich so gearbeitet hat, dass dann noch ein vernünftiges Ergebnis rausgekommen ist und es erstmal auch in ein lockeres Setup gebracht hat und gesagt hat, hey, du musst hier nicht schauspielern, sondern wir haben dich da, weil du so sein sollst, wie du bist. Und ich glaube, das ist halt, je jünger das Kind ist, wichtig zu verstehen, dass du da halt zu teilen einfach auch ein Ergebnis bekommst, mit dem du so ein bisschen leben musst. Ne? Also es ist dann, wo du halt einfach das Kind hinmoderierst, aber ihm nicht einfach nur sagst, mach jetzt A oder B nachher.
Ja. Wahrscheinlich auch kürzere Sequenzen, oder? Also ich kann mir vorstellen, als wir uns kennengelernt haben, vor 2 Jahren, relativ am Anfang, vielleicht war es meine erste oder zweite Woche, da haben wir auch einen Dreh gehabt, da haben wir so Expert Talks auch aufgenommen, wo wir im Prinzip, oder ja, wo Experten darüber berichtet haben, wie wir als We Are Family arbeiten, sind auf der Website aktuell noch, wird ja neu gemacht. Ich weiß noch ganz genau, ich war so hyper nervös und ich kannte dich noch nicht, Max, aber ich war so hyper nervös. Ich dachte mir, um Gottes Willen, jetzt muss ich dieses Skript auswendig lernen und oh, hoffentlich verhaspel ich mich nicht. Und dann hat jemand zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, du mach dir keine Sorgen, der Max, das ist ein ganz ruhiger, du wirst dich ganz schnell wohlfühlen und gar nicht mehr nervös sein. Und genau so war es. Du das strahlst halt sehr. Auch so, ja, du strahlst so eine Ruhe aus. Ich glaube, dass man sich am Set einfach mit dir wohlfühlt.
Ja, manchmal dreht man aber auch ein bisschen durch mit Max. Also wenn er zum 15. Mal sagt, jetzt bitte freundlich sein, Rebecca. Du denkst, es war ein richtig geiler Take. Richtig geiler Take. Ja, Rebecca, jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber bitte in freundlich. Und du denkst so, alter Latz. Also, nein, aber also um das Lob auch stehen zu lassen und zu wirken, das ist auf jeden Fall so. Ja. Ich drehe trotzdem manchmal durch. Ich finde
es ist auch anstrengend.
Es ist total anstrengend und ich will gar nicht wissen, wie das für dann auch ein Kind ist oder auch ein Jugendlicher ist oder auch ein Gen Zler ist, der sich da auch exponieren will oder präsentieren will. Also ich glaube, für die ist das ja nochmal ein anderer Druck. Mir ist es ja total egal. Ja. Dann gibt es halt mal einen schlechten Clip auf der Website
von mir. Drüber.
Jo, so, aber das ist halt bei Kindern und Jugendlichen dann nachher halt vielleicht schon auch nochmal anders. Ne?
Ja, die sind halt auch wahrscheinlich dann so ein bisschen, also man verstellt sich ja auch. Wenn man vor einer Kamera ist, verstellt man sich ja. Das ist so, wie wenn man eine Telefonstimme hat. Man hat auch eine Filmstimme oder auch ein Filmgesicht. Man sieht einfach anders aus und man spricht anders.
Hoffst du das jetzt, oder?
Nee, es ist so. Ich merke das vorher, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere oder wenn ich weiß, dass ich gefilmt werde. Ich verhalte mich irgendwie einfach anders. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch nicht mal beschreiben. Und da muss man halt bei Kindern darauf achten, wie du vorhin auch gesagt hast, dass die ja trotzdem noch...
Sich zu künstlich wird.
Genau. Ja. Es einfach immer noch Kinder sind und auch Kinder sein dürfen und sie das auch genau wissen, auch wenn es vielleicht ein Skript gibt, an das sie sich ungefähr halten müssen. Aber sie dürfen halt schon auch sich selbst sein. Das finde ich schon wichtig.
Ja, und dass wir auch in einer Pre-Production auch nochmal das Kind das Kind schützen. Also könnt ihr euch erinnern, als wir unsere Website-Produktion gemacht haben, da ging es darum zu sagen, hey, wie können wir authentisch Kinderstimmen auf die Website bringen?
Ja.
Und ich habe irgendwo, weil es ja dann auch oft Freundeskinder sind, die wir da mit reinbringen, und habe dann so gedacht, also wenn ich jetzt zu meinen Patenkindern gehe und sage, hier kannst du mitmachen, die werden jetzt dann bald in der 5. Klasse eingeschult oder einer davon, und der berichtet so aus seinem persönlichen Leben und wird danach hart gemobbt, weil er da irgendeinen Mist erzählt oder was, was wir gar nicht als Mist deklarieren, ja, aber bei den Klassenkameraden so angenommen wird, boah, weiß ich nicht, ob ich das will. Und so Gedanken spielen dann ja bei uns schon mit, und wir haben ja letztlich dann auch entschieden zu sagen, nee, Kinder unter, ich glaube bei 14 haben wir die Grenze gesetzt,
genau.
Kinder unter 14, so schön und so wichtig das ist, dass wir uns auch mit Alphas zeigen, aber machen wir nicht, weil das Risiko für nachher Cybermobbing oder überhaupt Mobbing ist uns einfach zu groß an, ja, der Stelle, und ja, lass mal gucken, was die KI weiter Avatar. Videoteam kurz mit den Augen gerollt und gedacht, ah, jetzt kommen die einen Tag vor Drehen, na, ganz so früh war es, spät war es nicht, aber kommen die kurz vorher mit so einer Idee. Aber ich glaube, bei uns ist einfach diese gesamtheitliche Denke und das Kind in oder den Jugendlichen oder Z-Alpha da in den Fokus zu rücken, ist bei uns einfach ganz stark verankert. Und ich glaube, das sollte für den Kunden totaler Mehrwert sein nachher, weil das spürt man auch im Ergebnis nachher, ja, glaube ich.
Ja.
Also in der Natürlichkeit des Videos und so weiter dann nachher.
Es gibt natürlich schon einen Unterschied, ob jetzt, egal ob das Kinder sind, Jugendliche oder auch Erwachsene, ob die sich selber vor der Kamera eben darstellen sollen oder ob sie jemanden spielen.
Ja,
dann hat
klar.
man auch, Janneke, glaube ich, wirklich diesen Unterschied zwischen der Filmstimme, dem Film-Ich, ja, wenn man in eine Rolle schlüpft, oder eben, Rebecca, wie du gerade das gesagt hast, dass wir eben authentische Menschen zeigen möchten, die so sind vor der Kamera, wie sie auch im echten Leben wären oder sind. Ja, da gibt es einen großen Unterschied, ja. Und ich finde unsere Entscheidung da auch total richtig, das zu sagen eben, ab diesem 14. Lebensjahr, dass wir uns dafür entschieden haben, wirklich nur mit diesen Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Wenn die aus der eigenen Lebenswelt berichten. Deswegen würden wir natürlich trotzdem und machen ja auch Kampagnenfilme oder so Themen. Aber wenn die halt über sich selbst berichten, weil wir halt so wirkliches, authentisches Alpha-Material wollen, dann wird's halt ein Avatar in Zukunft sein. Wie siehst du denn das Thema Bewegtbild überhaupt in der Zielgruppe? Ist jetzt ein bisschen eine Steilvorlage, I know, aber wir haben ja nicht umsonst irgendwie die Abteilung da jetzt hochgezogen. Aber erzähl mal da vielleicht noch mal ein bisschen dazu, zu dem Thema, wie wichtig ist auch Bewegtbild, oder auch die Frage an Janneke, wie wichtig ist Bewegtbild? Was sehen wir auch in Ausschreibungen momentan am Markt, wie auch andere wahrnehmen, dass es wichtig ist?
Mhm.
Also wir haben ja mittlerweile kaum noch eine Anfrage, wo das kein Thema ist, ne?
Ja, also es ist immer ein Thema. Also wie wichtig es ist, glaube ich, brauchen wir nicht mehr so arg drauf eingehen. Es ist extrem wichtig, die Zielgruppe konsumiert Bewegtbild. Das ist einfach die Form von Content, die jetzt wichtig ist. Aber wie dieser Video-Content ist, darüber kannst du ja was erzählen, Max. Was muss Video hergeben für die Zielgruppe, um für die Zielgruppe interessant zu sein?
Also klar, die Zielgruppe konsumiert Video-Content, weil auch die Algorithmen, und das ist ja mittlerweile bekannt, einfach Videocontent bevorzugen, ja. Es catcht mehr Aufmerksamkeit, einfach schon deswegen, weil ich habe halt nicht ein Bild oder einen Text, sondern ich habe halt mindestens 24 Bilder in der Sekunde, die abfolgen. Das heißt, ich kann meine Aufmerksamkeit schon gar nicht so schnell von diesem Medium wegrichten. Ja? Und deswegen ist das so interessant. Ich würde sagen, was die Zielgruppe vor allem daran schätzt, wenn sie Videocontent konsumiert.
Ist interessant, sorry, ich muss da kurz reingrätschen, aber es ist interessant, wie es da Max darstellt. Ne? Für dich war jetzt gerade der Inhalt überhaupt nicht relevant, sondern er erklärt einfach nur, weil die Bilderabfolge so schnell ist und ich ja das nächste Bild jeweils sehen will, letztlich folge ich Video mehr. Ist schon auch crazy, das so zu betrachten.
Ne? Unterbewusst, ja, das ist sozusagen schon mal der primäre rein faktische Grund, warum wir Videos einfach oft mehr folgen oder besser folgen, als es eben Fotos sind, weil da schauen wir drauf, dann schauen wir wieder weg, dann schauen wir nochmal drauf, aber beim Video, da schaue ich eben nicht weg.
Ja.
Und bei meinen TikToks-Videos gucke ich über Stunden nicht weg.
Über Stunden, schon ganz viereckige Augen.
Ja, über Stunden.
Ja, also ist ja nochmal was anderes, ob es bei Social ist oder ob es, keine Ahnung, jetzt ein Erklärvideo ist oder ob es jetzt ein im Bildungskontext ist. Aber gerade bei Social ist es definitiv richtig so, da muss es halt auch schnell sein. Da sind ja auch schnelle Schnitte gefragt, da geht es ja auch um Effekte. da ist es auch ja fast ein bisschen so, dass die Story gar nicht mehr so arg wichtig ist. Und jetzt hoffe ich, sage ich nichts, was jemanden verletzt, aber da ist die Story einfach nicht mehr so wichtig. Da geht es mehr um den Mood eigentlich, wohingegen es bei längeren Videos natürlich schon noch auf die Story ankommt. Aber bei Social ist es ja schon echt, also die 0,4 Sekunden oder was es mittlerweile ist, die man da eine Aufmerksamkeitsspanne hat, da schaffst du keine Story zu erzählen. Auch nicht mit, ich weiß nicht, dem schnellst geschnittenen Film.
Ja, man schafft es halt, wie du schon sagst, einen Mut zu setzen. Mhm. Und man schafft es schon, auch in sehr, sehr kurzen Social-Videos, schon die Zielgruppe zu catchen. Mhm. Also, dass sie relaten können. Das sagt man ja heute so schön. Ja. Jedes Video soll irgendwie relatable sein. Ja, letztendlich war das auch schon immer so bei Video und bei Film, dass dieses Medium dafür einfach super geeignet ist, um mit Emotionen an die Zuschauenden anzuknüpfen. Mhm. Ja, dass ich ein Video sehe und ich halt einfach diesen Vibe spüre, ja, und das schaffe ich auch schon in 1-2-3 Sekunden Videos, und wenn es dann noch 5 Sekunden länger geht, dann kann ich sogar kleine Inhalte vermitteln. Ja. Gerade bei Bildungsinhalten, bei Wissensvermittlung in Videos, da eignet sich Video insofern mal schon deswegen gut, weil ich halt komplexere Sachverhalte einfach besser zeigen kann. Ich kann sie dynamisch zeigen. Ich kann zeigen, wie sich Dinge verändern. Ja? Ja. Ich kann eine Person zeigen, die zu mir spricht, was auch schon dann immer ein Vorteil sein wird gegenüber einem Text, in dem ich irgendwas versuche zu erklären. Weil Menschen können Menschen immer besser folgen, als sie das können bei Texten oder bei starren Objekten.
Ja? Da will ich dich mal ganz kurz unterbrechen, weil wir hatten es schon vorher kurz von Avataren. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch bemerkt habt, aber in den letzten Wochen habe ich unglaublich viel Reels gesehen mit Avataren. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach gerade so eine Flut ist oder ob ich wieder mal in irgendeiner Bubble hier bin.
Machst du kein Digital Detox über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage?
Da hast du mich jetzt ein bisschen erwischt. Eigentlich mache ich es noch, aber ich halte es nicht aus.
Das ist ja geil. Das heißt, du nimmst dir sogar vor aktiv, aber tust es dann nicht.
Ich habe die App sogar kurz gelöscht und habe sie dann wieder installiert. Ich habe ja immer die Ausrede, ich mache das ja beruflich. Ich kann es nicht machen. Ich kann mir vorsätzlich selbst auferlegen, nicht abends 2 Sachen zu machen, Fernsehen zu gucken. Übrigens, ich habe einen Tipp für eine neue Serie. Und auch noch nebenbei auf TikTok oder so zu sein. Aber ganz ohne geht einfach nicht. Aber da ist mir wirklich aufgefallen, es gibt immer mehr mit diesen KI-Avataren. Und du sagst jetzt, dass Gesichter von Menschen einen wirklich auch hooken. Und so war es auch bislang. Diese Gesichter wirklich nicht. Also das irgendwas krass, geht verloren.
Stört,
es geht verloren.
Nein, dich stört irgendwas. Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn du schaust was an und du fühlst nicht in dem Moment.
Ja, genau, man
und das
fühlt
ist total
nicht.
Verrücktes ja. Gefühl.
Man, also findet, das ist, man findet den Fehler nicht genau, aber man weiß, dass das,
das
nicht
stimmt.
Ja, genau, das fiel mir auch schon auf. Seien es KI-Avatare oder auch nur KI-Stimmen. Es gibt ganz viele Videos, die mir in den Feed gespült werden mit KI-Stimmen. Und ich höre die und ich denke, ja, die klingen schon sehr realistisch. Aber das ist doch die gleiche Stimme, die ich irgendwie gestern und vorgestern und vorvorgestern auch schon gehört habe.
Von woanders,
auf anderen Kanälen.
Ganz unnatürlich. Und ich habe also wirklich schon gedacht, naja, also vielleicht wird KI doch nicht alles ersetzen.
Aber
oder
ist vielleicht,
ist so
aber ist es vielleicht auch einfach was Gutes und was Gesundes,
ja,
dass wir es noch zumindest fühlen, dass das was Künstliches ist, wenn wir es auch schon nicht mehr sehen, dass es was Künstliches ist. Also ich meine, wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast über das Thema Kennzeichnungspflicht gesprochen und wie wichtig wir das finden, vor allem für die junge Zielgruppe. Aber wenn wir zumindest irgendwann sagen könnten, ja, man fühlt es nicht, Gott sei Dank fühlt man es nicht. Vielleicht dann ist es nur Informationsvermittlung, wo Avatare stattfinden, weil du da vielleicht ein bisschen weniger fühlen musst, sorry to say, als jetzt bei einer Image-Kampagne für die neue Weihnachtskampagne von irgendeiner Supermarktkette.
Ja, weil da würde ich dann auf jeden Fall mit Absicht auf unrealistische Avatare setzen, weil ich glaube, dass dann so ein künstlicher Charakter noch tatsächlich mehr Emotionen weckt als so ein nicht ganz 100% gelungener menschlicher Charakter.
Ja, weil das wird dann sonst ein bisschen alienmäßig, ne? Das fühlt sich an wie ein Alien.
Ist ja genau. So, also, da ist irgendwas, da schlummert irgendwas.
Wir sind da noch in so einem Uncanny Valley, glaube ich, aktuell, was die KI-Avatare angeht in den Videos. Aber das,
müsste
glaube
mal mit einem
ich, wird sich auch noch ändern.
Sprechen. Da gibt es bestimmt jemanden, der uns da mal eine Aussage dazu geben kann, zu sagen, hey, warum fühlt man da nicht und was fühle ich denn da nicht und so. Da müssen wir mal ein bisschen recherchieren. Gibt es bestimmt jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Oder Ausruf nach da draußen, wenn das hier jemand hört, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über Podcast-Teilnehmer zu dem Thema. Ja, geiles Ding.
Wir haben uns in der Vergangenheit jetzt in der Videoproduktion auch schon öfter für dann eben die eher künstlichen, also Zeichentrick animierten Charaktere entschieden, weil die können dann tatsächlich auch Emotionen vermitteln, ja. Mit denen kann man Geschichten erzählen und das sieht man ja auch im Animationsfilm jetzt schon die letzten 20 Jahre.
Ja, da ist man es gewohnt.
Da gab es auch Zeiten, in denen das Ganze
gar nicht mal nur
ganz,
für Kinder, ne? Also gerade wenn du sagst Animationszeitalter, also du hast dann halt einfach auch Erwachsene, Jugendliche, wen auch immer, aber das ist gar nicht mehr nur für Kinder, je nachdem wie es gemacht ist nachher.
Es ist einfach eine Ressource, die man im Video- und Bewegtbildbereich eben nutzen kann, um Geschichten zu erzählen, ja.
Ey, wir könnten noch ewig plaudern zu dem Thema. Ich glaube, wir müssen Max mal nochmal einladen da dazu, oder?
Gerne.
Sehr gerne.
Max hat wahrscheinlich noch eine ganze Liste an Themen, die er erzählen kann. Bevor wir schließen, Max, gibt es eine Gratismeinung zum Thema Video, Video mit jungen Zielgruppen oder auch einfach Videoarbeit bei uns?
Also ich kann definitiv sagen, dass in unseren Videoproduktionen die Menschen immer stark im Mittelpunkt stehen. Das können echte Menschen sein, das können aber auch, wie wir gerade schon gesagt haben, die Charaktere sein, ja. Also die Charaktere, die sollen im Mittelpunkt der Videos stehen. Und wir versuchen im Videoteam alles, dass diese Authentizität und dass die Expertise oder dass eben die Emotionen, das, was diese Charaktere ausdrücken können, dass das bei den Zuschauenden ankommt.
Mhm. Und damit die Person so authentisch zu lassen, wie sie wirklich ist, oder?
Genau, und dass eben jede Person vor der Kamera das Beste liefern kann, was sie eben
anzubieten hat, anzubieten an den Tisch
hat.
Zu bringen.
Genau.
Hat.
Mhm. Ja.
Mein Lieblingssatz in der letzter Zeit, weiß nicht warum.
Sehr schön.
An den Tisch. Was kannst du an den Tisch bringen? Wir haben bald Mitarbeitergespräche. Anyway, also wir sehen uns wieder.
Danke, Max.
Vielen Dank, Max. Wir hören uns wieder. Vielen Dank, Max, und ciao.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao,
ciao.
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 Gratismeinung. Der etwas andere Agency Insights Podcast.